Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Heute mit Susanne Kuhlmann. Ich begrüße Sie. Unsere Themen: Homeoffice und Corona. Ist die Technik bereit dafür? Keine Kita, keine Schule, aber viele Ideen für die Kinderbeschäftigung zu Hause. Ruhig Blut. Wie wirkt sich das Coronavirus auf Blutspenden aus? Außerdem berichten wir, wie VW-Kunden, die im Zusammenhang mit der Dieselaffäre geklagt haben, an Geld kommen. Mosambiks Hafenstadt Beira erwartet einen deutlichen Meeresspiegelanstieg, der die nach einem Zyklon gerade wieder halbwegs aufgebaute Stadt gefährden könnte. Und der Verbrauchertipp heute heißt: bei Anruf Menschen, wie sich Hotline-Roboter austricksen lassen. Die Corona-Pandemie ist auch eine Bewährungsprobe für das Internet. Homeoffice, Meetings, die sich zu Videokonferenzen wandeln und dann noch die vielen Schüler, die zu Hause Filme schauen. Das alles lässt die weltweiten Datenströme zu nie dagewesener Größe anschwellen. Kann das gut gehen oder zwingt Corona das Internet in die Knie? Und was bedeutet das für die vielen Beschäftigten in Heimarbeit, die jetzt mehr denn je auf das Netz angewiesen sind? Piotr Heller hat sich umgehört.
Wenn das moderne Internet so etwas wie ein Herzstück hätte, dann wären es die Internetknoten. Sie verknüpfen die verschiedenen Netzwerke, aus denen das Internet aufgebaut ist. Filme von Netflix oder Amazon zum Beispiel oder Videokonferenzen von Skype fließen an diesen Knoten in das Netz von Internetprovidern wie der Telekom oder O2. Von dort aus kommen sie zu den Verbrauchern. Der leistungsstärkste Internetknoten der Welt steht in Frankfurt. Er heißt DKIX und ist dieser Tage stark belastet. Im Schnitt hat sich der Datenverkehr seit einer Woche um 10% erhöht. Ein ungewöhnlich hoher Anstieg. Technikchef Thomas King kann ihn erklären.
Also insbesondere bei den Videoconferencing-Systemen sehen wir einen Anstieg von etwa 50% im Traffic. Und bei den Gaming-Bereichen Anwendungen sehen wir auch einen Anstieg von etwa 25% im Traffic. Zusätzlich eben einen Anstieg im VPN-Nutzungsbereich.
Das alles spricht für die Auswirkungen der Corona-Krise. Die Menschen arbeiten von zu Hause oder kommunizieren mehr über das Internet. Dafür braucht es Videokonferenzen. VPN sind virtuelle Netzwerke, mit denen sich etwa Mitarbeiter sicher über das Internet mit ihrer Firma verbinden können. Dass diese Technologie nun stärker genutzt wird, dürfte ebenfalls daran liegen, dass viele Arbeitnehmer auf Homeoffice umsteigen. Kann das alles den Knoten überlasten?
Nein, wir kommen nicht an unsere Kapazitätsgrenzen. Wir fahren unsere Infrastruktur immer bei 63%. Kommen wir über eine Auslastung von 63%, bauen wir Kapazitäten nach.
Doch der immer größere Datenverkehr könnte anderswo an Grenzen stoßen. Etwa in den Netzen der Internetprovider. In Spanien, wo es weitreichende Ausgangssperren gibt, warnte Telefonica jüngst vor einer Überlastung der Netze. Hierzulande geben die großen Provider zwar Entwarnung, man sei gerüstet, dennoch merken viele Verbraucher, dass es bei ihnen mit dem Internet hakt. Etwa bei Homeoffice-Anwendungen. Woran kann das liegen? Die Frage geht an Nick Kriegeskotte vom Branchenverband Bitkom.
Es liegt oft weniger an dem eigenen Anschluss zu Hause als eben bei den Diensten. Das kann sein der Zugang zum Firmennetzwerk, wo beispielsweise der VPN-Server nicht ausreichend dimensioniert ist oder der Internetanschluss der Firma nicht die entsprechenden Upload-Raten liefern kann. Oder es kann eben im Einzelfall auch mal daran liegen, dass der Internetanschluss zu Hause von zu vielen im Haushalt parallel genutzt wird.
Die Probleme liegen also nicht im Internet selbst, das nur die Daten überträgt, sondern an den Rändern des weltweiten Netzes. Beim Homeoffice bedeutet das, entweder die Systeme der Firma sind nicht auf die vielen Verbindungen von Mitarbeitern vorbereitet, die sich von daheim aus einwählen, oder der Mitarbeiter zu Hause hat einen zu schwachen Internetanschluss. Wobei das in Deutschland unwahrscheinlich ist.
90% der Haushalte haben 50 Mbit und mehr zur Verfügung,
was allemal schnell genug ist. Und die restlichen 10%?
Bei darunter liegenden Bandbreiten sind die Verhältnisse unterschiedlich. Es sind 95% der Haushalte, die 16 Mbit-Anschlüsse zur Verfügung haben. Auch damit lassen sich Homeoffice-Anwendungen problemlos nutzen.
Es kann in manchen Fällen aber schon sein, dass die Geschwindigkeit nicht ausreicht. Etwa weil die Kinder, die ja derzeit nicht in der Schule sind, einen hochauflösenden Film streamen, während man eine Videokonferenz führen möchte. Dann muss man Prioritäten setzen. Das geht rein technisch.
Sollte ich feststellen, dass meine Anwendungen ruckeln, dann müsste ich mir im Router mal anschauen, ob ich dort zu Hause gewisse Anwendungen, beispielsweise den dienstlichen Laptop, eben priorisieren möchte gegenüber Videostreams.
Dafür müsste man sich aber auskennen. Einfacher wäre es wohl, sich einfach im Haushalt zu einigen. Während wichtiger Homeoffice-Termine müssen die anderen Internetnutzer verzichten. Doch das dürfte ohnehin nur in Ausnahmefällen nötig sein.
Wie verkraftet die technische Infrastruktur die aktuellen Belastungen? Piotr Heller berichtete. Und wie verkraften die Familien die aktuellen Belastungen? Schulen und Kitas sind geschlossen, die meisten Kinder sind also zu Hause und werden von den Eltern betreut. Museen, Kinos, Schwimmbäder und auch Spielplätze sind ebenfalls zu. Was also tun mit der vielen Familienzeit? Iris Milde hat sich unter Eltern umgehört und ein paar Ideen gesammelt.
Es gibt Kinder, die brauchen mehr Struktur als andere Kinder und für die wäre es wichtig, dass man sagt, was passiert heute, wann sind Zeiten, an denen die Erwachsenen arbeiten müssen und die Kinder mal selber spielen, wann sind dafür Zeiten, wo man was zusammen machen kann, dass der Tag nicht so zerfließt und dass die Kinder wissen, wann sie sich worauf einstellen können.
Empfiehlt Luise Müller. Die Religionspädagogin hat selbst zwei Kinder im Alter von 6 und 9 Jahren und hat sich schon eine Reihe gemeinsamer Aktivitäten überlegt. Zum Beispiel das Fensterbingo.
Da kann man sich also eine lange Liste aufschreiben mit Personen oder Dingen, die man finden muss. Also zum Beispiel ein rotes Auto oder ein Motorrad oder ein Mann mit Hut. Und jeder muss sich dann aus der Liste 5 Dinge aussuchen. Und wer also zuerst alle 5 Dinge oder Personen draußen gesehen hat, kann dann Bingo rufen und hat gewonnen.
Sie hat sich auch vorgenommen, alte Kinderfotos von sich oder ihren Eltern mit den Kindern nachzustellen und die Szenen zu fotografieren. Außerdem will die Familie Lieblingsbücher gemeinsam illustrieren, als Comic zeichnen oder die Geschichten nachspielen. Die entstandenen Bilder oder Videos werden dann an Großeltern oder Freunde verschickt.
Wir haben 3 Kinder. Der Junge, der ist 6 Jahre alt und die Zwillinge sind 4 Jahre alt. Und die ersten 2 Tage haben wir schon gut mit Basteln verbracht. Wir haben angefangen, schon Osterhasen zu basteln,
erzählt Helene Grimasch. Eier dekorieren, Fensterbilder ausschneiden, Osterkörbchen falten, Ostergras oder Kresse säen. In diesem Jahr haben Familien viel Zeit, sich ausgiebig auf Ostern einzustimmen. Aber viel Zeit ermöglicht auch, endlich Projekte in Angriff zu nehmen, die lange aufgeschoben wurden. So macht es Thomas Rosenow mit seinem 11-jährigen Sohn und seiner 7-jährigen Tochter.
Wir haben schon die Modelleisenbahnplatte aufgestellt. Mit Leopold habe ich mir einen Gleisplan überlegt und dann wird gebastelt.
Wer handwerklich begabt ist, kann mit den Kindern ein Vogelhäuschen oder ein Insektenhotel bauen. Da Spielplätze tabu sind, aber frische Luft wichtig, bieten sich Ausflüge in die Natur an. Im Wald toben die Kinder, bauen Buden oder sammeln Naturmaterialien für das Insektenhotel. Sie können Schiffchen basteln und auf einem Teich schwimmen lassen. Auch zu Hause sollte auf eine ruhige Beschäftigung immer wieder eine Zeit der Bewegung folgen, rät Pädagogin Luise Müller.
Da ist dann eben Zeit für Kissenschlacht zum Beispiel. Oder wenn das in der Wohnung möglich ist, kann man ja auch Musik anmachen und dazu tanzen und da mal ein bisschen wild sein.
Wir beziehen die Kinder auch in den Tagesablauf mit ein, zum Beispiel beim Kochen. Heute gab es bei uns Milchreis, da hat jemand einen großen Topf aus dem Schrank genommen, der andere hat die Milchbüchsen aufgemacht und der andere hat dann umgerührt.
So Helene Grimasch. Auch Kekse backen, Teig ausrollen, ausstechen, aufwendig mit Streuseln verzieren, macht Kindern meist viel Spaß. Für Fernsehen oder Spiele auf dem Handy bzw. Computer sollten feste Zeiten vereinbart werden, empfiehlt Luise Müller. Am Abend sei es sinnvoll, den vergangenen Tag noch einmal Revue passieren zu lassen.
Was ist gut gelaufen? Woran müssen wir vielleicht als Familie auch arbeiten, wenn wir wirklich immer so aufeinander hocken? Und dass man sich auch freuen kann auf den nächsten Tag, was dann passiert.
Keine Kita und keine Schule. Anregungen für die Familienzeit zu Hause hat Iris Milde vorgestellt. Blutspendetermine fallen nicht unter das zurzeit geltende Veranstaltungsverbot. Darauf weist der Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes hin. Im Moment sei die Versorgung mit Blut noch sichergestellt, aber die Spenderzahlen sinken. Heute Vormittag habe ich mit Dr. Franz Weinauer gesprochen, dem ärztlichen Geschäftsführer des Blutspendedienstes in Bayern. Meine erste Frage: Finden die turnusmäßigen Blutspendetermine noch statt, wie gewohnt?
Die turnusmäßigen Blutspendetermine finden statt, allerdings nicht wie gewohnt, sondern mit zusätzlichen hygienischen Maßnahmen wie Händedesinfektion bzw. Händewaschen am Eingang, Temperaturmessen am Eingang, dann Fragen nach Auslandsaufenthalt in Risikogebieten oder Kontakt zu Personen, die Covid-19, also Corona-Infektion hatten. Und wir versuchen auf den Terminen, den Blutspendeterminen, den Abstand zwischen den Spendern eben auf minimal 1 Meter, 1,50 Meter hinzukriegen, was schwierig ist, weil es die Räume oft nicht hergeben. Aber da bitten wir um Verständnis, dass die Leute vielleicht sogar im Hof warten müssen, was bei schlechtem Wetter natürlich nicht schön ist.
Wen wollen Sie dort auf keinen Fall sehen?
Es sollten unbedingt wegbleiben Leute, die erkältet sind und Kratzen im Hals, Husten, Schnupfen. Natürlich nicht mit Fieber, das ist sowieso klar. Die sollten wegbleiben. Und alle, die Kontakt hatten zu einer infizierten, Corona-infizierten Person oder aus dem Risikogebiet stammen, sollen bitte gar nicht erst zum Spendetermin kommen.
Und wie verfahren Sie mit den Spendenwilligen, die aus dem Ausland zurückgekommen sind? Hängt vom Ausland ab?
Da hängt vom Ausland ab, von dem Gebiet zum Teil im Ausland. Es gibt vom Robert-Koch-Institut eine Liste von gefährdeten Ländern. Das heißt, gefährdet sind jetzt ja fast alle, aber von hochgefährdeten Ländern. Und da kann man sich im Internet erkundigen bei blutspende.de, wer geeignet ist und wer nicht. Und die, die in einem Risikogebiet waren, sollten am besten gar nicht zur Spende erscheinen. Wobei jetzt durch die Reisebeschränkungen das ohnehin immer weniger wird.
Die Abstände einzuhalten ist wichtig. Was tun Sie darüber hinaus, damit Spender den Termin auch gesund wieder verlassen?
Ja, wie gesagt, wir bitten, die Hände zu desinfizieren oder zu waschen. Wir haben die Temperaturmessung. Wir weisen darauf hin, dass Infizierte oder die sich nicht wohlfühlen, gar nicht kommen sollen, sodass auf dem Spendetermin das Risiko geringer ist als im Supermarkt, wo ja auch Leute, die vielleicht Kratzen im Hals haben oder Husten, zum Einkaufen gehen.
Was würde es bedeuten, wenn jetzt deutlich weniger Menschen kämen, um Blut zu spenden, als in normalen Zeiten?
Das Problem ist, dass die Blutversorgung ja aufgrund der kurzen Haltbarkeit der Blutprodukte immer nur für einige Tage gewährleistet ist. Das heißt also, wenn 10% weniger kommen, kriegen wir das vielleicht noch hin, weil auch diejenigen durch Umwidmung von Stationen OPs ohnehin verschieben, weil sie Platz brauchen für Corona-Infizierte. Und die brauchen kein Blut, sodass also der Verbrauch auch etwas zurückgeht. Aber wenn 20-30% der Spender wegbleiben würden, wäre das dramatisch, weil wir dann auch die Versorgung der chronisch zu Substituierenden, also die chronisch Blut brauchen, nicht mehr gewährleisten könnten. Also das wäre ein schlechter Ausgang.
Wer gesund ist und regelmäßig Blut spendet, sollte das auch weiter tun. Das war Franz Weinauer vom Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes. Beim Volkswagen-Konzern dürften diese Woche die Frankiermaschinen auf Hochtouren laufen. Der Konzern verschickt an die 250.000 Briefe per Post. Und zwar an diejenigen, die sich an einer Musterfeststellungsklage auf Schadenersatz gegen den VW-Konzern im Zusammenhang mit der Dieselaffäre beteiligt haben. Dabei kam es zu einem Vergleich. Und der besagt, die Geschädigten bekommen Geld. Die Angebote werden in Kürze verschickt. Wer mit wie viel Geld rechnen kann, erläutert Thomas Wagner.
Es gibt Geld. Für die einen mehr, für die anderen weniger.
Die Höhe der Entschädigungszahlung beträgt zwischen 1.350 Euro und 6.257 Euro und richtet sich nach Modelljahr und Modelltyp. Für ein Polo beispielsweise aus dem Modelljahr 2008 ist der geringste Betrag vorgesehen und den höchsten Betrag gibt es für einen Audi A6 aus dem Modelljahr 2016. Die anderen Fahrzeuge sortieren sich dazwischen ein.
So Ronny Jahn von der Verbraucherzentrale Bundesverband in Berlin. Die hatte nach einer entsprechenden Musterfeststellungsklage auf Entschädigung gegen VW mit dem Wolfsburger Autokonzern in letzter Minute doch noch einen Vergleich geschlossen. Und diese Woche nun schickt VW die entsprechenden Angebote an die rund 250.000 betroffenen Kunden. Die Voraussetzungen für eine Entschädigungszahlung sind jedoch eng umrissen, so Johannes Boos vom ADAC. Der Automobilclub hatte sich der Musterfeststellungsklage angeschlossen.
Zu den Bedingungen für einen Vergleich gehört unter anderem, dass sich das Fahrzeug vor dem 1. Januar 2016 gekauft habe und dass es den betreffenden manipulierten Motor hat.
Und zwar ist dies der sogenannte Dieselmotor EA189, den der Volkswagen-Konzern in den unterschiedlichsten Modellen verbaut hat. Bei diesem Motor hatte VW selbst zugegeben, eine Betrugssoftware verbaut zu haben, die für wesentlich niedrigere Schadstoffwerte auf dem Prüfstand als im tatsächlichen Fahrbetrieb sorgt. Allerdings bietet VW nur solchen Haltern mit einem entsprechenden Fahrzeug Entschädigungen an, die sich zuvor an der Musterfeststellungsklage beteiligt hatten.
Dann bekomme ich mit dem Brief von VW einen Benutzernamen und ein Passwort für die Internetseite mein-vw-vergleich.de. Und wenn ich meine persönlichen Daten und die Fahrzeugidentifikationsnummer aus dem Fahrzeugbrief eingebe, erhalte ich automatisch die Vergleichssumme angezeigt.
Klingt ziemlich unkompliziert und dennoch der Teufel stecke im Detail, so die Verbraucherzentrale Bundesverband. Sprecher Ronny Jahn rät dazu, das Angebot nicht überstürzt anzunehmen.
Wenn die Verbraucher das Vergleichsangebot von Volkswagen bekommen, sollten sie die Möglichkeit nutzen, sich vor der Annahme des Angebotes anwaltlich beraten zu lassen. Sie sollten sich von einem Anwalt individuell erläutern lassen, welche Risiken und welche Chancen der Abschluss des Vergleiches mit sich bringt.
Dabei gilt allerdings eine Frist bis zum 20. April. VW, so sieht es der Vergleich vor, bezahlt sogar eine solche Rechtsberatung der Geschädigten, allerdings nur in Höhe von maximal 190 Euro pro Fall.
Das gilt jedoch nur, wenn der Musterkläger das Vergleichsangebot annimmt. Außerdem deckt der Betrag nicht in jedem Fall die gesamten Kosten für einen Anwalt. Daher ist es ratsam, sich vorab über die Gesamtkosten der Rechtsberatung zu informieren.
So ADAC-Sprecher Johannes Boos. Der Automobilclub empfiehlt daher betroffenen Geschädigten, vor dem Gang zum Rechtsanwalt das Vergleichsangebot erstmal selbst Punkt für Punkt durchzugehen und auf sachliche Richtigkeit hin zu überprüfen.
Sollten in dem Schreiben von Volkswagen fehlerhafte Daten auffallen, zum Beispiel in Bezug auf das Fahrzeug, dann empfehlen wir, sich direkt an VW zu wenden. Der Konzern hat eine Hotline geschaltet, die hilft unter anderem auch weiter, wenn man zwar Benutzernamen und Passwort für das Vergleichsangebot auf der VW-Webseite erhalten hat, aber keinen Internetanschluss besitzt oder aus welchen Gründen auch immer keinen Vertrag über das Internet abschließen will. Die Hotline sollte man auch anrufen, wenn man sich zur Musterfeststellungsklage angemeldet hat, aber in den kommenden Tagen keine Post von Volkswagen kommt.
Wie umgehen mit den Vergleichsangeboten von VW? Weitergehende Informationen finden sich auch auf den Internetportalen der Verbraucherzentrale Bundesverband und des ADAC.
Entschädigungszahlungen für Dieselkunden von VW, Thomas Wagner berichtete. Die mosambikanische Hafenstadt Beira machte weltweit Schlagzeilen, als der Zyklon Idai vor mehr als einem Jahr so vieles zerstörte. Seither versuchen Behörden und Bewohner, vieles wieder aufzubauen. Für wie lange, weiß allerdings niemand, denn der Meeresspiegel steigt an und das Wasser kommt der Stadt immer näher. Einfache Lösungen sind aber nicht in Sicht, wie Jana Gent berichtet.
Fotos und Satellitenbilder belegen, was die Menschen in Mosambik nur gefühlt wahrnehmen. Der Strandabschnitt im Vorort der Hafenstadt Beira wird schmaler. Langsam, aber unaufhaltsam kommt der Indische Ozean näher. Pauline Daniel hat eine Garküche an diesem Strand. Ob sie dort langfristig bleiben kann, bezweifelt sie. Was ich von der Zukunft erwarte? Ich weiß nicht, ob wir hier bleiben können, weil der Strand verschwindet. Vor einiger Zeit war der Strand noch nicht so weit oben, sondern weit unten. Wir gucken von Tag zu Tag, aber wir werden untergehen. Wir werden sehen, was passiert. Die Behörden haben also den Küstenschutz zur Priorität gemacht, denn das Damoklesschwert schwebt über ihnen. Experten schätzen, dass schon in 5 bis 10 Jahren das Rathaus in Beira weggespült sein könnte, wenn nichts geschieht. Aber zum einen ist das teuer. Eine einzige Buhne, die die Wellen brechen, umleiten und vom Strand fernhalten soll, kostet schon 1 Million Euro. Zum anderen sind diejenigen, die an der Küste leben und arbeiten, alles andere als begeistert. Alberto Machavi ist Sprecher der Fischer. Die Leute haben Angst vor einem Umzug. Es sind Fischer. Und ein Fischer lebt nun mal an der Küste. Hier hat er sein Schiff oder sein Kanu in der Nähe, um weiterfischen zu können und um hierher zurückzukommen. Die Kommune hat bereits entschieden, dass die Fischer innerhalb von 5 Jahren umziehen müssen. Denn die Uhr tickt. Das Meer kommt Mosambik näher.
Aus dem südlichen Afrika der Bericht von Jana Gent.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Wer kennt das nicht? Sie haben ein Problem mit Ihrer Waschmaschine oder Ihrem Handy und wollen das mal eben mit der Telefonhotline der Firma klären. Mal eben. Es kann passieren, dass Sie erst minutenlang von einem Telefonroboter befragt werden, Nummern eintippen und Optionen auswählen müssen, bevor Sie irgendwann mal einen Menschen zu sprechen bekommen. Denn Berater sind teurer als Roboter. Aber es gibt Tipps, wie man die Roboter austricksen kann. Der Verbrauchertipp von Philipp Banse.
O2 heißt Sie herzlich willkommen.
Man ahnt, was kommt. Dürfen wir das Telefonat aufnehmen? Tippen Sie Ihre Nummer ein.
Ich habe mal den Tipp bekommen, immer dem Roboter ganz hartnäckig mit Big Mac und Pommes zu antworten.
Sagt Sven Grof, IT-Techniker aus Niebüll.
Keine Ahnung, ob das technisch besser geht als sonstiger Quatsch, aber es macht auf jeden Fall mehr Spaß.
Bitte sagen Sie mir Ihre Nummer Ziffer für Ziffer oder geben Sie diese einfach über Ihr Telefon ein.
Big Mac und Pommes.
Ich konnte Sie erneut nicht hören.
Auch wenn der Roboter in diesem Fall noch hartnäckig bleibt.
Um letzten Endes einen Mitarbeiter an die Strippe zu bekommen, ist meistens eine ganz gute Option, diese Fragen entweder gar nicht oder so zu beantworten, dass es keinen Sinn ergibt.
Sagt Manuel Weisbach, Informatiker an der TU Dresden, der schon Hotline-Systeme aufgesetzt und weiterentwickelt hat.
Also wenn zum Beispiel gesagt wird, man soll die Tasten 1 bis 3 benutzen und man drückt dann die 9, dann wird das System darauf in der Regel reagieren, indem es sagt, ich habe diese Eingabe nicht verstanden. Wenn man das einige Male wiederholt, ist es bei den meisten Systemen dann so, dass sie letzten Endes irgendwann zu einem Supportmitarbeiter weiterleiten, weil sie feststellen, dass sie den Anrufer sozusagen nicht bedienen können.
Verwirren kann einen Telefonautomat auch, wenn man gar nichts sagt, erklärt Henning Gajek vom Online-Magazin teltarif.de.
Es gibt Hotlines, wo man einfach durch Nichtstun nach einer halben Minute oder so einen Menschen an die Strippe bekommt.
Mitunter versteht der Roboter aber auch geheime Befehle, sagt der IT-Berater Kai Herings, der bei der Firma CodeCentric Kundeninteraktionssysteme konzipiert, wie Hotlines.
Manche Sprachbefehle sind noch aktiviert, die aber nicht vorgelesen werden. Sowas wie Next oder Operator oder ähnliches.
Die Webseite de.gethuman.com listet für sehr viele Firmen Tricks auf, wie man sehr schnell einen Menschen an die Hotline bekommen soll. Bei der Telekom etwa sollen Anrufer immer das Wort Beschwerde sagen.
Sie rufen uns gerade vom Festnetz aus an. Haben Sie ein Anliegen rund um diesen Anschluss oder den dazugehörigen Vertrag?
Beschwerde.
Geht es um den Festnetzanschluss von dem
IT-Berater Kai Herings sagt, manchmal helfe es, sich zuerst mit der Abteilung für etwa Neuverträge verbinden zu lassen, wo man in der Regel schnell durchkomme und sich von dort dann weiter verbinden zu lassen. Wenn man endlich einen Menschen erreicht hat, sollte man natürlich freundlich sein. Den Telefonroboter anzubrüllen, könne aber durchaus einen Effekt haben, sagt IT-Berater Kai Herings. Denn immer öfter könnten die Automaten die Stimmung der Anrufer erfassen.
Das heißt, fortlaufend wird der Gemütszustand des Anrufers überwacht. Und je nach Stimmung, also ob man positiv gestimmt ist oder negativ gestimmt ist, kann sich das auch auf das Verhalten des Telefonsystems auswirken. Also wie schnell man verbunden wird, zu welchem Team man verbunden wird, wie man auch behandelt wird auf der anderen Seite.
Rumbrüllen kann also, je nach Einstellung der Telefonanlage, schnell zu einem Menschen führen oder zum Ende des Gesprächs.
Der Verbrauchertipp von Philipp Banse. Die Geschwindigkeit, mit der sich der Frühling vom milden Süden Deutschlands in Richtung Norden ausbreitet, ist messbar. 2,5 Tage braucht er nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach pro Breitengrad, um voranzukommen. Da die Breitengrade konstant 111 Kilometer voneinander entfernt sind, bedeutet das umgerechnet eine Strecke von 44 Kilometern pro Tag. In der Vertikalen steigt er mit einem Tempo von gut 3 Tagen pro 100 Höhenmeter. Und vom Südwesten in den Nordosten zieht er täglich mit einer Geschwindigkeit von 50 Kilometern über das Land. Das Nothilfeprogramm der EZB ist gleich ein Thema bei Martin Zagatta in den Informationen am Mittag. Soweit Umwelt und Verbraucher für heute. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Susanne Kuhlmann.